Je häufiger wir auf einem bestimmten Weg gehen, umso mehr Sicherheit haben wir darauf. Je häufiger wir mit dem Auto etwa eine bestimmte Strecke fahren, zum Beispiel Sonntagmorgen zum Gottesdienst hierher, umso vertrauter ist sie uns. Beim ersten Mal, da mussten wir uns noch orientieren, genau hinschauen, wo wir abbiegen. Ich hoffe, Sie schauen immer noch genau hin, wo Sie abbiegen. Aber irgendwann ist uns dann der Weg so vertraut wie unsere Westentasche. Neulich sprach ich mit einem erfahrenen Christen über die Angst vor dem Sterben. Und er sagte, ich weiß, dass es wahr ist. Und dann zitierte er den Apostel Paulus, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und dann fügt er hinzu, aber man ist diesen Weg einfach noch nicht gegangen. Man ist diesen Weg einfach noch nicht gegangen. Jeder geht ihn nur einmal. Und jeder geht ihn dann zum ersten Mal. Man kann diesen Weg nicht vorher üben. Man kann sich mit diesem Weg nicht vertraut machen. Wenn wir sterben, wird es für uns das erste Mal sein. Und ich denke, darum lässt sich mit der Literatur über sogenannte Nahtoderfahrungen auch so viel Geld verdienen. Weil sie den Leuten vorgaukelt, da habe jemand das Sterben gewissermaßen geübt. Und es sei gar nicht so schlimm gewesen. Das ist eine ganz, ganz große Täuschung. Denn keiner von denen, die zurückgekommen sind, in Anführungsstrichen, war wirklich tot. Definitiv nicht. Die Bibel ist an dem Punkt völlig eindeutig. Und sie sagt uns in Hebräer 9, Gottes Wort, Folgendes. Es ist gewiss, dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben. Danach aber das Gericht Gottes. Und diesen Weg können wir nicht üben. Und das macht uns unsicher. Kurt Schwitters, ein Dichter hier aus Hannover, er ist begraben auf dem Engesoder Friedhof, hat auf seinem Grabstein eine interessante Aufschrift. Das ist ein Zitat, eine Anspielung an eines seiner Stücke. Und da steht auf seinem Grabstein, man kann ja nie wissen. Man kann ja nie wissen, was dann kommt, ob was kommt. Man kann ja nie wissen. Sind wir Christen da wirklich anders dran? Gibt es für uns trotzdem so etwas wie Gewissheit, Sicherheit? Obwohl auch wir diesen Weg nur einmal gehen werden. Wie viel Sicherheit ist möglich? Wie eindeutig ist die Sache? Wie klar können wir einstimmen in die berühmte Arie von Händel? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß. Ist das Selbstbetrug? Die Leute, an die Paulus den ersten Korintherbrief schrieb, die standen vor genau der gleichen Frage. Daran hat sich durch die Jahrhunderte überhaupt nichts geändert. Da müssen wir überhaupt nichts aktualisieren. Da liegt kein garstiger Graben der Geschichte dazwischen, der irgendwie überbrückt werden müsste. Ja, in unseren Grundfragen bleiben wir immer gleich. In unserer Skepsis, in unseren Zweifeln, in unseren Ängsten. Wie sagen denn einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Das ist ein Zitat aus Korinth, 1. Jahrhundert nach Christus. Das erhitzte offensichtlich die Gemüter dort. 1. Korinther 15, Vers 12. Wie behaupten denn einige unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Kein Wunder, dort in Korinth, in der Hafenstadt, da kreuzten sich viele Wege. Da kreuzten sich auch viele religiöse Strömungen. Da gab es viele Weltanschauungen. Es gab in Korinth eine starke Esoterik-Szene. Es gab Rationalisten, die alles Übernatürliche ablehnten. Es gab Leute, die eine Mischung verschiedenster Religionstypen versuchten. Tja, und dazwischen die christliche Gemeinde. Mittendrin. Paulus hatte sie selbst gegründet. Er hatte viele von ihnen persönlich zum Glauben geführt. Er hat ihnen das kleine Einmaleins des Christseins beigebracht und dann war er weitergezogen. Aber er hatte den Kontakt zu den Korinthern nie ganz abreißen lassen. Er hatte ihre geistliche Entwicklung weiter verfolgt. Sie lagen ihm ja ganz fest am Herzen. Und dann bekommt er Nachrichten aus Korinth, die ihn besorgt machen. Und darin heißt es eben unter anderem, es gibt eine Debatte über die Auferstehung. Es ist nicht klar, ob sie das glauben. Es sind Zweifel aufgekommen. Und dann hat er diesen Brief geschrieben. Um 55 nach Christus etwa. Das gehört zu den ältesten Zeugnissen des Neuen Testaments, der erste Korintherbrief. Aber die Einwände, die den Christen damals entgegengehalten wurden, die dürften sich grundsätzlich nicht von denen unterscheiden, die auch wir heute immer wieder zu hören bekommen, die auch heute unseren Glauben an die Auferstehung Jesu angreifen wollen. Es gab damals bestimmt schon so etwas wie eine Scheintod-Hypothese. Können Sie in Matthäus 28 nachlesen? Oder dass der Leib gestohlen worden sei. Es ist gut denkbar, dass es auch damals so etwas wie eine Halluzinationshypothese gab. Ja, die Begegnung mit dem Auferstandenen, das Ergebnis einer psychologischen Täuschung. Wird ja bis heute von manchen behauptet, Petrus habe eben einen so starken Trennungsschmerz gehabt und das habe dann bei ihm diese Halluzination ausgelöst. Und die Menge in Galiläa, diese 500 Leute oder mehr, das sei eben eine Massensuggestion gewesen. Und Paulus habe sich so in seine Verfolgung hineingesteigert, in seine Verfolgung der Gemeinde, dass er schließlich in einer Art Hassliebe quasi als psychopathisches Phänomen Jesus vor Augen gehabt hätte. Das sind alles wüste Spekulationen. Und manche wie Rudolf Bultmann oder dann in unseren Tagen Gerd Lüdemann versteigen sich zu der Behauptung, die Auferstehung werde schon durch die Naturgesetze als Unmöglichkeit erwiesen. Aber das ist naturwissenschaftlich gesehen ein ziemlich rückständiges Denken. So als hätte es nicht die Physik des 20. Jahrhunderts gegeben. Werner Heisenberg zum Beispiel hat uns längst beigebracht, dass Lüdemanns starres Verständnis vom Naturgesetz ins 19. Jahrhundert gehört und nicht mal ins 20., geschweige denn ins 21. Und dass die Naturwissenschaft ihre Grenzen überschreitet, wenn sie behauptet, eine Auferstehung sei unmöglich und undenkbar. Das ist nicht seriös. Die entscheidende Frage lautet schlichtweg nicht, war die Auferstehung möglich? Sondern sie lautet viel präziser, hat die Auferstehung stattgefunden? Das ist der Punkt. Hat sie wirklich stattgefunden? Und diese Frage ist in der Tat lebenswichtig. Sie ist sterbenswichtig. Denn daran hängt für uns alle die höchst existenzielle Folgefrage, ob wir eine Chance haben gegen den Tod. Ob wir damit rechnen müssen und dürfen, nach dem Tod vor einem lebendigen Gott zu stehen. Und Paulus hat das in 1. Korinther 15 dann in den Versen, die Sie nicht mehr auf Ihrem Zettel haben, auch deutlich ausgedrückt. 1. Korinther 15 ab Vers 14, er sagt, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir würden aber auch als falsche Zeugen Gottes gefunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist auch euer Glaube nichtig. Das heißt umsonst. So seid ihr noch in euren Sünden, dann sind auch die, die im Vertrauen an Christus gestorben sind, verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Es hängt unendlich viel daran. Und darum umso dringender die Frage, was kann man hier mit Sicherheit sagen? Was kann man mit Gewissheit ehrlich sagen? Paulus gibt uns und den Korinthern darauf eine differenzierte Antwort. Hören wir also jetzt hinein in diese Zeilen, die uns auch schriftlich vorliegen, Ihnen auf Ihrem Gottesdienstzettel. 1. Korinther 15 ab Vers 1, da schreibt Paulus, ich erinnere euch aber, liebe Brüder, und da sind die Schwestern bekanntlich immer mit eingeschlossen, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, also gerettet werdet, in den Himmel kommt, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden werdet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Christus gestorben für unsere Sünden nach der Schrift. Also Paulus erinnert die Gemeinde hier in Vers 1 an die Zeit, als die Korinther Christen wurden, als die Gemeinde gegründet wurde. Er hat das Evangelium verkündigt, er hat das Evangelium klar definiert, klar bestimmt, klar formuliert und viele haben es angenommen, haben es geglaubt und sind dadurch gerettet worden. Vers 2, sie sind selig geworden. Wie er schreibt, gerettet vor der ewigen Verdammnis, gerettet vor dem Gericht Gottes, gerettet vor der ewigen Gottestrennung, vor dem Tod. Und sie sind hineingerettet worden ins ewige Leben mit Gott. Und offensichtlich gab es einige, die waren jetzt unsicher geworden oder vielleicht unsicher geblieben und ins Schwanken gekommen. Die waren irritiert worden. Und deshalb fügt Paulus hinzu, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, wie ich es euch verkündigt habe, wenn ihr nicht dran rumwerkelt, und damit sagt Paulus gleich am Anfang etwas ungemein Wichtiges, und das wollen wir ganz, ganz deutlich festhalten, das Evangelium, der wahre Glaube, lässt sich eindeutig beschreiben und ausdrücken. Es ist interessant, dass er das so betont. Paulus hat noch nicht die Postmoderne gekannt, aber er betont es. Es ist Wahrheit, lässt sich klar und eindeutig ausdrücken. Das ist großartig. Das ist der erste Pflock, den der Apostel hier einschlägt, dass er sagt, es gibt echte Gewissheit, denn erstens, das Evangelium ist eindeutig. Und wenn Sie mitschreiben wollen, schreiben Sie sich diesen Satz als erstes auf. Das Evangelium ist eindeutig. Haltet die Wahrheit fest, sagt Paulus, in der Gestalt. Man kann wörtlich noch besser übersetzen, da steckt das Wort Logos drin. In dem Wortlaut, in dem ich es euch verkündigt habe. Also Paulus geht es beim Wortlaut nicht um Wortklauberei. Es geht ihm nicht um bestimmte Lieblingsformulierungen. Es geht ihm hier nicht um eine Frage der Form, sondern es geht ihm beim Wortlaut um den Inhalt. Er meint, es ist eindeutig beschreibbar. Es ist eindeutig aussagbar. Nur dieses eine Evangelium rettet, nur dieses bestimmte Evangelium rettet. In der Gestalt, in der ich es euch gegeben habe. Heute ist es ja Mode, etwa in der Religionsdiskussion zu sagen, naja, eigentlich glauben wir alle irgendwie dasselbe. Jeder drückt es ein bisschen anders aus, jeder findet ein bisschen eine andere Form dafür, aber eigentlich glauben wir ja alle doch so im Letzten nicht so sehr unterschiedlich. Wir nennen es nur etwas anders, ob nun Gott als Allah oder als den Gott der Bibel oder überhaupt Gott als Person oder das Göttliche oder wie auch immer. Und Paulus sagt, nein! Der richtige Glaube ist eindeutig abgrenzbar, das heißt definierbar, beschreibbar. Er ist klar zu formulieren. Und darum fügt er hinzu, wenn ihr nicht diesen bestimmten Glauben festhalten würdet, dann wäret ihr umsonst gläubig geworden. Schauen Sie, das sagt er hier wortwörtlich. Und dass dieses gläubig am Ende von Vers 2, das müsste man dann in Anführungsstrichen setzen. Dann wärt ihr umsonst gläubig geworden, wenn ihr das nicht so festhaltet. Wie ich es euch gesagt habe, wenn ihr nicht den wahren Glauben festhaltet, wenn ihr nicht dem wahren Evangelium treu bleibt, dann war das kein Glaube. Dann war das am Ende nur ein Scheinglaube. Dann hat es nicht gehalten und dann hilft es euch auch nichts, denn dann seid ihr im Letzten umsonst gläubig geworden. Unter den Korinther gab es offensichtlich Leute, die hatten einen Scheinglauben gehabt. Die hatten einen Glauben gehabt, der nicht mit dem übereinstimmte, was Gott durch Paulus gesagt hatte. Und Paulus sagt, dieser Scheinglaube hilft euch nicht. Überprüft das. Wenn einer so redet, dann kommt natürlich zwingend die nächste Frage auf. Wer kann das denn festlegen, was wahrer und was falscher Glaube ist? Bitteschön. Woher will Paulus das denn wissen, dass er recht hat, dass er sich nicht getäuscht hat? Worauf kann er sich denn stützen? Worauf kann er sich denn gründen? Worauf kann er sich denn berufen? Und auch darauf gibt Paulus eine klare Antwort. Er sagt, was ich euch verkündigt habe, das ist nicht meine Privatmeinung, Vers 3, sondern, was sagt er? Ganz prägnante Formulierung. Ich habe euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Ich habe euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Also auf Deutsch, den Inhalt meiner Verkündigung habe ich mir nicht eigenmächtig aus den Fingern gesogen. Den habe ich mir nicht willkürlich zurechtgelegt. Den habe ich mir nicht selber ausgedacht. Sondern den habe ich ebenfalls empfangen aus sicherer Quelle und darum, Leute, bin ich meiner Sache so sicher. Darum kann ich Paulus so eindeutige Aussagen darüber machen. Von wem hast du es denn empfangen, Paulus? Und die beiden Tätigkeitswörter, die beiden Verben, die er hier verwendet, empfangen und weitergeben, das sind feststehende Begriffe in der Bibel, feierliche, fast feierliche Begriffe, wir würden sagen, das sind Termini Technici, also richtig gewichtige Wörter für das Überliefern von verbindlicher, göttlicher Wahrheit und Lehre. Und mit dieser Formulierung sagt Paulus, was ich euch weitergegeben habe, das habe ich von Gott empfangen, das meint er hier. Das habe ich von Gott empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Einmal über die anderen Apostel, durch die Gott mir das offenbart hat, aber dann auch direkt von Gott. Das wird Paulus im Galaterbrief schreiben. Ich lese nur noch mal einen kleinen Abschnitt aus dem Galaterbrief vor. Da betont Paulus das. Galater 1, Vers 11 und 12. Da sagt Paulus, ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium, darum geht es ja hier, um das Evangelium, nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen, da kommt das Wort wieder, und gelernt, sondern wodurch? Durch eine Offenbarung Jesu Christi. Nicht von Menschen, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Gott hat es mir selbst noch einmal offenbart, selbst bestätigt. Und Leute, darum kann ich diesen Glauben auch eindeutig formulieren. Darum ist das, was wir bei Paulus lesen und hören in seinen Predigten, eindeutig von Gott. Und darum können wir auch eindeutig wissen, woran wir sind, woran wir uns halten dürfen. Also das ist das Erste, worauf unsere Gewissheit ruhen kann und warum es Gewissheit gibt. Das Evangelium ist eindeutig. Es ist eindeutig in seinem Inhalt. Es ist ganz klar. Und darum kann man auch wahren und falschen Glauben voneinander unterscheiden. Schon damals gab es ja auch viele falsche Lehren, die sich als Evangelium ausgegeben haben. Und ein falsches Evangelium ist schlimmer als gar kein Evangelium, weil es uns ganz anders verwirren und verführen und vom richtigen Evangelium wegziehen kann. Das gab es damals schon genauso. Und darum sagt Paulus, Leute, passt auf, nicht überall, wo Evangelium draufsteht, ist auch Evangelium drin. Das müsst ihr unterscheiden lernen, zu unterscheiden lernen. Und deswegen braucht ihr das Modell. Ihr müsst wissen, was das Evangelium ist. Nicht überall, wo Evangelium draufsteht, ist auch Evangelium drin. Das hat er gerade im Galaterbrief auch beschrieben. Da hat er deutlich gemacht, wer bestreitet, dass Jesus genügt? Wer glaubt, dass man zusätzlich zu Jesus und dem, was er getan hat, noch irgendwas mehr braucht? Gute Werke oder eine kirchliche Vertretungsinstitution oder einen priesterlichen Segen oder irgendetwas. Der verliert das ganze Evangelium, weil er bestreitet, dass Jesus genügt. Das ist das Erste. Und nun fragen wir natürlich weiter, Paulus, wie sieht dieser wahre Glaube denn aus im Einzelnen? Worin besteht er? Was ist das Herzstück? Was hast du denn empfangen, das du weitergegeben hast? Und da nennt uns Paulus den zweiten Pfeiler der Gewissheit. Das Evangelium ist eindeutig. Zweitens, die Tatsachen sind eindeutig. Das ist das, worauf das Evangelium beruht. Das ist also unser zweiter Punkt. Die Tatsachen sind eindeutig und die beschreibt Paulus jetzt hier ab Vers 3. Denn als erstes sagt er, habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist, am dritten Tage nach der Schrift. Also es geht Paulus nicht hier um die Treue zu einem philosophischen System, zu irgendeinem religiös-christlichen Konzept, sondern Paulus sagt, es geht um eine Person. Es geht um die Treue zu einer konkreten Person. Und als erstes, damit beginnt er, und das bedeutet hier vor allem in erster Linie als Wichtigstes, das ist hier gemeint, als Grundlegendes, als Entscheidendes, als Wichtigstes, habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Nämlich, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Das heißt, es ist kein Zufall, es war so von Gott vorgesehen und Belegstellen. Dafür haben wir ja in den letzten Wochen ausgiebig hier miteinander untersucht. Jesaja 53, Sie können Psalm 22 dazu nehmen, viele andere Stellen. Dann, dass er begraben wurde. Das heißt, er war wirklich tot. Er war nicht scheintot, er hat im Grab gelegen, das war verschlossen, der Stein lag davor. Dann, dass er auferstanden ist, nach der Schrift, auch das ist angekündigt gewesen. Wir hatten das gesehen zum Beispiel in Jesaja 53. Und wir können das an vielen anderen Stellen nachvollziehen, dass auch die Auferstehung schon im Alten Testament angekündigt worden war. Petrus, der Kollege von Paulus, hat das etwa getan in seiner großen Pfingstpredigt, Apostelgeschichte 2, in Apostelgeschichte 2, 25 bis 31. Da erinnert er an ein Zitat aus Psalm 16 von David, wo David sagt, du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger verwest und die Grube sieht und dann sagt Petrus, ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass jemand aus seiner Linie dem Fleisch nach auf dem Thron sitzen würde, dass er den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze. Also dass er den Messias auferwecken würde, der König sei. Hat er, der David, vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Leib die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Also die Argumentation von Petrus ist ganz klar. Er sagt hier in Psalm 16, kann David nicht sich selbst gemeint haben, denn er ist ja gestorben. Ihr kennt ja alle sein Grab, wir können alle hingehen. Also muss er einen anderen gemeint haben. Wen hat er gemeint? Den Messias. Das ist Jesus. Und da können wir als Augenzeugen bestätigen, dass der wirklich leibhaftig von den Toten auferstanden ist. Auferstanden nach der Schrift. So wie es das Alte Testament vorausgesagt hat. In Psalm 16, in Jesaja 53, an vielen anderen Stellen. Also nicht nur gestorben nach der Schrift, sondern auch auferstanden nach der Schrift. Das ist ein wichtiger Beweis für die Apostel, dass es wirklich so geschehen ist. Das sind eindeutige Tatsachen. Und Paulus schreibt jetzt hier, das Wichtigste, was ich euch verkündigt habe, ist dieses. Darum ging es in erster Linie. Das sind die, wir würden sagen, Essentials. Darauf ruht der Glaube, darauf kommt es an. Dass Christus auferstanden ist und dass er vorher gestorben ist für unsere Sünden und dass das alles in der Bibel vorausgesagt wurde. Die Tatsachen sind eindeutig. Wissen Sie, manche Leute denken, ja, wenn sie Christentum hören, erstmal an die 10 Gebote oder an die Bergpredigt. Nun, das ist alles wichtig, aber das ist nicht das Fundament des Glaubens. Verstehen Sie, 10 Gebote sind nicht das Fundament des Glaubens. Die Bergpredigt ist nicht das Fundament des Glaubens. Sie sagt viel über das Fundament des Glaubens, aber sie ist für sich nicht das Fundament des Glaubens. Das Vaterunser ist nicht das Fundament des Glaubens. Nein, das Wichtigste sind auch nicht die ethischen Leitlinien, sondern die heilsgeschichtlichen Tatsachen. Was Gott gemacht hat in der Geschichte für uns, um uns zu retten. Und das macht diese Auflistung von Paulus klar. Als erstes, als Wichtigstes. Er ist gestorben. Das ist ganz wörtlich gemeint. Er wurde begraben. Das ist auch ganz wörtlich gemeint. Er ist auferstanden. Das steht genauso nüchtern und selbstverständlich da. Verstehen Sie, das ist totale Willkür, wenn einer sagt, ja, gestorben und begraben, das nehme ich wörtlich, aber auferstanden ist symbolisch. Völlig inkonsequent. Argumentativ überhaupt nicht ernst zu nehmen. Und damit ist klar, wer den Tatsachencharakter der Auferstehung ablehnt, kann kein Christ sein. Kann kein Christ sein. Paulus schreibt an anderer Stelle in Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet. Römer 10, Vers 9. Und darum kann Paulus hier sagen, 1. Korinther 15, Vers 17, ich rate sehr, dieses Kapitel im Laufe der Woche nochmal weiterzulesen, ganz zu lesen. Da sagt er, ist Christus aber nicht wirklich auferstanden? Wäre er nicht wirklich auferstanden? Dann ist euer ganzer Glaube nichtig, dann wäret ihr noch in euren Sünden. Warum? Warum? Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann hätte er sich grundlegend getäuscht. Total getäuscht. Er hat gesagt, ich werde auferstehen und er wäre nicht auferstanden. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre er nicht stärker als der Tod. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre er folglich auch nicht Gott. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann könnte er auch unsere Sünden nicht besiegen. Dann wäre alles unglaubwürdig, alles. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann gäbe es keine Auferstehungshoffnung. Und wie Christsein aussehen würde, wenn Jesus im Grab geblieben wäre, das kann man an den Stunden ablesen, wo er wirklich im Grab war. So hätte Christsein ausgesehen. Wie sah es denn aus? Was war denn los mit den Jüngern? Keine Hoffnung. Nur Trauer, Resignation, Hilflosigkeit, nichts war mehr da. So hätte es ausgesehen, ohne Auferstehung. Und wie anders ist die Wirklichkeit des Neuen Testaments? Also auf diese Tatsachen kommt es an. Und auf diese Tatsachen kommt es nicht nur in der Theorie an, sondern erst recht in der Praxis. Auf diese Tatsachen kommt es an für die Angehörigen des Bruders, der vor wenigen Tagen gestorben ist aus unserer Gemeinde, ob die Angehörigen eine Hoffnung haben oder nicht. Auf die Tatsachen kommt es an. Einem afrikanischen Christen wurde seine 17-jährige Tochter durch den Tod genommen. Trauer erfüllte die ganze Familie, aber sie waren auch getröstet durch die Hoffnung auf die Auferstehung Jesu. Und auf das Grab setzte dieser Vater ein schlichtes Holzkreuz. Und er schrieb die Worte darauf: Der Tod hat keine Hände. Der Tod hat keine Hände. Und als der Missionar ihn fragte, sag mal, was bedeutet diese Aufschrift? Da gab ihm der Vater zur Antwort: Du, ich weiß, dass mir der Tod mein Kind nicht wegnehmen kann. Der Tod kann mein Kind nicht auf ewig festhalten. Der Tod hat keine Hände. Ich werde es bei Jesus wiedersehen. Es hat auch an Jesus geglaubt, mein Kind. Ich werde es bei Jesus wiedersehen. Der Tod hat seit Ostern keine Hände mehr. Nein, der Tod hat keine Hände, aber Gott hat starke Hände, die uns festhalten bis in Ewigkeit. Gott hat starke Hände. Jesus hat gesagt, der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Und darum konnte dieser Enkelsohn über den Urgroßvater, den er lieb gehabt hatte und der dann gestorben war, sagen, ach, der Uropa, der ist jetzt in der Werkstatt und dort wird er vom Heiland repariert. Er ist jetzt in der Werkstatt und er wird jetzt vom Heiland repariert. Und da war der Enkel wirklich ganz getrost, der Urenkel. Ja, diesen handfesten Trost hat nur ein handfester Glaube, der sich auf handfeste Tatsachen stützt und sich handfest bei Gott gehalten hat. Nun, vielleicht denkt mancher, ja, so würde ich auch gern glauben können. Aber woher weiß ich, dass das nicht Einbildung ist? Wer sagt mir denn, dass die Tatsachen Tatsachen sind? Und da schlägt Paulus den dritten Pflock ein. Er kennt ja unsere Fragen. Er hat die ja sicherlich selber auch an manchen Punkten geteilt. Erstens, das Evangelium ist eindeutig. Zweitens, die Tatsachen sind eindeutig. Und jetzt kommt drittens der dritte Pflock, den er einschlägt. Die Zeugen sind eindeutig. Die Zeugen sind eindeutig. Gestorben, begraben, auferstanden. Und das nächste Verb in Vers 5, gesehen. Gesehen. Wirklich gesehen. Da steht nicht irgend so ein Wort für Vision, sondern steht für richtig sehen. Und zum Beweis dafür fügt Paulus jetzt eine offizielle Zeugenliste an. Diese berühmte Zeugenliste aus den nächsten Versen, die wollen wir lesen. Dass er gesehen worden ist von Kephas, also anderer Name für Petrus, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben, als Paulus das schreibt, also um 55 nach Christus. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus. Danach von allen Aposteln. Und zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Da steht im Griechischen der Begriff Ektroma und das bedeutet so viel wie Fehlgeburt oder Spätgeburt. Zuletzt ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden, sagt Paulus. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Jesu verfolgt habe. Was für eine Liste. Erst Petrus, dann der Jüngerkreis. Die Zwölf ist hier ein feststehender Begriff, obwohl Judas ja schon nicht mehr dabei war. Aber die Zwölf ist Terminus Technicus für den Jüngerkreis. Dann von mehr als 500 auf einmal. Viele kann man noch befragen. Das ist das Ereignis wahrscheinlich von Matthäus 28, was dort berichtet wird. Dieses große Meeting im Norden in Galiläa. Und dann Jakobus, das war wahrscheinlich der Halbbruder von Jesus. Sohn von Maria und Josef, der ja sehr, sehr skeptisch seinem Bruder gegenüber gestanden hatte. Der hatte ja Jesus sehr beargwöhnt. Lange, lange Jahre. Bis in die letzte Zeit hinein. Und der dann später eine so große Stütze der Urgemeinde wurde. Ausgerechnet dieser Jakobus. Da hatte eine solche Wende stattgefunden. Warum? Weil er dem Auferstandenen begegnet war. Weil er begriffen hatte, mein Halbbruder, der muss wirklich Gottes Sohn sein. Ich habe den für einen Scharlatan gehalten. Ich habe den für einen Spinner gehalten. Ich habe immer gesagt, das ist eine Schande für unsere Familie. Der ist so komisch. Die lachen über uns. Was soll das? Und dann habe ich ihn auferstanden wiedergesehen. Jakobus. Und dann nochmal alle Apostel und schließlich Paulus selbst als Fehlgeburt oder Spätgeburt. Das ist eine erstaunliche Liste. Paulus erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Er sagt nicht, ich liste jetzt mal alle auf, die ihn gesehen haben. Das ist eine ausgewählte Liste. Beispielsweise die Frauen kommen nicht vor, die Emmaus-Jünger kommen nicht vor, über die wir am letzten Sonntag ausführlicher geredet haben. Es sind einige markante Zeugenbegegnungen aus vielen anderen, die Paulus hier auswählt, ganz gezielt. Und wir müssen das bedenken, als Paulus den Brief schreibt, da liegt das Ereignis circa 24 Jahre zurück. Da kann man sich noch gut erinnern. Rechnen Sie mal zurück, 2013 minus 24 ist 1989. Was war 1989? Daran erinnern Sie sich, an die wichtigen Sachen erinnern Sie sich noch. Garantiert. Also ich habe da mein zweites theologisches Examen gemacht, da ist das Vikariat abgeschlossen worden. Dann habe ich meine erste Fahrstelle angetreten in Borstel, da zwischen Nienburg und Neustadt. Ich kann mich noch an einzelne Begegnungen meines Ordinationsgottesdienstes genau erinnern. An einen sehr speziellen älteren Herrn, der zu mir kam und mir geheimnisvoll einen Zettel mit seiner Adresse zusteckte und sagte, kommen Sie zum Beten. Das sehe ich noch vor mir, als wäre es gestern gewesen. 1989, 2013 minus 24. Die Auferstehung liegt zu dem Zeitpunkt nur 24 Jahre zurück, als Paulus 1. Korinther 15 schreibt. Etwa 24 Jahre. Ganz nahe. Und die ersten Gespräche mit den ersten Augenzeugen hatte Paulus wahrscheinlich circa 7 Jahre nach der Auferstehung geführt in Jerusalem. Und nun trifft er eine Auswahl, wie ein Anwalt. Die Frauen kommen darin nicht vor, nicht weil Paulus sie verachtete. Das ist Unfug. Paulus hat so hochachtungsvoll über Frauen geschrieben, gerade im Vergleich zu seiner Zeit damals. Er war gemessen an den anderen, mit denen man ihn vergleichen kann, den Philosophen oder so, geradezu ein Frauenversteher, der Paulus. Durch den Heiligen Geist natürlich. Aber er nennt die Frauen hier nicht, weil sie in der Umwelt juristisch nicht als Zeugen anerkannt waren. Darum kommen sie in dieser offiziellen Liste nicht vor. Sie waren in der Umwelt als Zeugen schlichtweg nicht akzeptiert. Und interessant, in der Gemeinde waren sie schon als Zeugen akzeptiert. Deswegen stehen sie ja in den Evangelien. Die Gemeinde hat die Frauen als Zeugen akzeptiert. So, der Einzige, den Paulus hier abwertet, sind nicht die Frauen, sondern ist wer? Er selbst. Der Einzige, den er hier abwertet, ist er selbst. Und er sagt ganz deutlich, mein Zeugnis ist nochmal eine andere Kategorie, eine schwächere Kategorie als das der anderen Apostel. Ich bin eine Fehlgeburt, ich bin eine unnormale Geburt. Ich habe Jesus erst wenige Jahre nach der Auferstehung und Himmelfahrt wirklich kennengelernt. Er hat Jesus nicht persönlich berührt wie die anderen, nicht mit ihnen gegessen, wie wir das in der Lesung von Bruder Nordzig gehört haben, nicht seinen Körper anfassen können. Er ist eine Spätgeburt, aber ich habe ihn dann auch noch gesehen. Jesus ist diesem Apostel nochmal in einer ganz speziellen, wirklich sichtbaren Weise erschienen, um ihn zu beauftragen. Aber Paulus macht ganz klar hier in diesen Versen, noch wichtiger als mein eigenes Zeugnis ist das Zeugnis der anderen, die Jesus in den Tagen nach der Auferstehung wirklich gesehen haben. In diesen 40 Tagen zwischen Auferstehung und Himmelfahrt, wo er noch hier auf dieser Erde gewesen ist. Und es ist interessant, die Art, mit der die ersten Zeugen Jesus begegnet sind. Lesen Sie dazu bitte nochmal Lukas 24 ab Vers 33 in der nächsten Woche. Das waren keine Visionen. Das war nicht etwas, was sich im Inneren der Jünger abgespielt hat, sondern das waren echte Begegnungen von Mann zu Mann, face to face. Jesus hat sich berühren lassen von ihnen. Jesus hat gebratenen Fisch gegessen vor ihren Augen. Und diese Zeugen, die haben eine sehr starke Überzeugungskraft, wenn man wirklich bereit ist, hinzuschauen. Wenn man wirklich bereit ist, sich mit den Fakten auseinanderzusetzen. Darauf hat auch John Lennox, der bekannte Mathematiker aus Oxford, hingewiesen. Er hat gesagt, Atheisten zitieren immer wieder den Bertrand Russell, der gesagt hat, wenn Gott ihn mal fragen würde, warum er ihm nicht geglaubt hat, dann würde er sagen, zu wenig Beweise, würde Bertrand Russell sagen. Und er sagt, das zitieren die Atheisten gerne. Aber meine Erfahrung ist, sagt Lennox, die sind überhaupt nicht bereit, sich mit den Beweisen auseinanderzusetzen. Wenn ich den Atheisten Beweise nenne und argumentiere, dann machen sie dicht. Dann gehen sie gar nicht drauf ein. Dann weigern sie sich, die Beweise zur Kenntnis zu nehmen. Und Charles Foster hat ein interessantes Buch geschrieben. Er ist Jurist in London. Er lehrt Medizinrecht in Oxford. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Akte Jesus, ein Jurist ermittelt in Sachen Auferstehung. Die Akte Jesus, ein Jurist ermittelt in Sachen Auferstehung. Und er hat dieses Buch aufgebaut wie eine Gerichtsverhandlung. und ganz deutlich die Indizien und die klarsten Erklärungen für die Indizien herausgearbeitet. Und er kommt dann am Ende zu folgendem Ergebnis. Er sagt, man muss schon einige merkwürdige Dinge glauben, wenn man nicht an die Auferstehung glauben will. Also er sagt, wenn man alle Fakten und alle Indizien vor Augen hat und immer noch die Auferstehung leugnen will, sagt er, dann muss man schon einige sehr, sehr merkwürdige Dinge glauben. Und dafür fehlt mir einfach der Glaube. Also nochmal Zitat, man muss schon einige merkwürdige Dinge glauben, wenn man nicht an die Auferstehung glaubt. Und um diese Dinge zu glauben, dazu fehlt mir einfach der Glaube. Und ein Althistoriker, Jürgen Spieß, hat über dieses Buch eine Rezension geschrieben und hat ganz trocken hinzugefügt, dem kann ich mich als Historiker nur anschließen. Die Indizien sind einfach so klar, die Zeugen sind so klar. Ein Professor für alte Geschichte wurde von seinem Mitarbeiter gefragt, was sagen Sie zu diesem Befund? Ein Brief aus der Antike. A schreibt an B über ein Ereignis C. Er nennt dafür die Zeugen, von denen E noch leben. Und der Professor hat sofort gesagt, Sie meinen 1. Korinther 15. Paulus an die Korinther. Er nennt dafür mehr als 500 Zeugen, von denen etliche noch leben, über das Ereignis der Auferstehung. Er sagt, ja, das ist historisch absolut glaubwürdig. Das ist gut belegt. Aber dieser Professor hat ehrlich hinzugefügt, wissen Sie, ich will es nicht glauben. Denn wenn ich es glauben würde, dann müsste ich auch das andere akzeptieren, was in der Bibel steht. Und da schwang dieses mit, ja, dann müsste ich auch mein Leben ändern. Der hat sehr viel verstanden. Wer die Auferstehung akzeptiert, der steht vor einer dramatischen Frage. Der kann nicht einfach so weiterleben wie bisher, denn wenn das Evangelium eindeutig ist und wenn die Tatsachen eindeutig sind und wenn die Zeugen eindeutig sind, dann ist, und das ist das Letzte, auch die Forderung eindeutig, die uns aus der Auferstehung und der Tatsache der Auferstehung entgegentritt. Und das ist das Letzte für heute Morgen, die eindeutige Forderung. Und diese Forderung hat Paulus in Vers 3 dokumentiert. Da sagt er, lassen Sie uns das nochmal genau anschauen, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Für unsere Sünden ist er gestorben. Und da steckt die Forderung drin. Denn jetzt kann keiner von uns behaupten, dass mich die Kreuzigung und die Auferstehung nichts angehen würde. Gestorben für unsere Sünden nach der Schrift. Er hat es für uns getan. Wir können das nicht ignorieren. Wir können nicht sagen, das ist doch sein Problem, ob er gestorben und auferstanden ist. Paulus sagt, nein, so einfach kommst du aus dieser Nummer nicht raus. Die Auferstehung geht dich etwas an. Die Kreuzigung hat es mit dir zu tun. Denn Christus ist gestorben für unsere Sünden nach der Schrift. Verstehen Sie? Wenn er auferstanden ist, dann hat er jetzt die Macht, das zu sagen. Er hat gesagt, ich bin für deine Sünden gestorben. Er ist der Auferstandene. Er sagt, das hat etwas mit ihnen zu tun, sein Tod und seine Auferstehung. Wir können 100-mal sagen, das geht mich nichts an. Aber Jesus, der die Macht hat, weil er auferstanden ist, sagt, es geht dich enorm viel an. Ich bin für dich gestorben. Du kommst da nicht raus. Und er hat dann später in Offenbarung 1, Vers 18, das ist auch einer dieser großen Auferstehungsverse, Folgendes gesagt. Und da fasst er das nochmal zusammen. Da sagt er, fürchte dich nicht. Offenbarung 1, Vers 17, 18, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot. Und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und jetzt kommt der Zusatz. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. In anderen Übersetzungen steht, ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Ich war tot, begraben, gestorben nach der Schrift. Ich bin auferstanden und ich habe jetzt den Universalschlüssel, sagt Jesus. Ich kann aufschließen oder zulassen. Ich habe jetzt den Universalschlüssel, mit dem ich dich befreien kann aus der Todesfalle, in die du durch deine Schuld hineingeraten bist. Ich habe den Universalschlüssel, mit dem ich dich herausholen kann aus deiner Gottesfeindschaft.
Ich habe den Universalschlüssel, mit dem ich dir die Angst vor der ewigen Verdammnis und vor dem Tod wirklich verbindlich nehmen kann. Ich habe den Universalschlüssel, um dir die Garantie zu versprechen, dass du ewig leben wirst im Reich meines Vaters und in meiner Gemeinschaft und mit all denen zusammen, die auch an mich geglaubt haben. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches und niemand sonst. Weil Jesus auferstand, hat alles, was er gesagt und getan hat, jetzt göttliches Gewicht. Göttliches Gewicht. Weil Jesus wirklich auferstand, ist auch seine Forderung, die sich daraus ergibt, an jeden Menschen, der über diese Erde geht. Das müssen wir auch für unsere Evangelisation bedenken, so eindeutig. Kein Mensch kann sich mehr daran vorbeimogeln. Kein Mensch kann sagen, ich brauche Jesus nicht und damit durchkommen. Kein Mensch kann behaupten, er hat das nicht für mich getan. Nein, die Forderung ist genauso eindeutig wie die Zeugen und die Tatsachen und das Evangelium. Aber so eindeutig diese Forderung ist, und ich bitte Sie, das ganz genau zu sehen, diese Forderung ist nicht hart. Diese Forderung ist nicht niederdrückend. Diese Forderung ist nicht hämisch. Sondern diese Forderung ist eine Forderung voller Liebe. Jesus sagt, du sollst umkehren, damit du nicht verloren gehst. Es ist eine Forderung, vollgepackt mit Liebe. Luther hat gesagt, Gott ist wie ein Backofen voll Liebe. Und auch diese Forderung ist gebacken worden im Backofen der Liebe Gottes. Und wie ich auf diese Forderung reagiere, das entscheidet auf ewig über mein Leben. Und wer das angenommen hat, so wie wir es an den Aposteln gesehen haben, und vielen, vielen, die ihnen gefolgt sind, der reiht sich dann auch ein in die Liste dieser Zeugen. Natürlich haben wir nicht die gleiche Qualität als Zeugen. Wir sind keine Augenzeugen. Aber wir müssen auch nicht die Last der ersten Zeugenschaft tragen. Aber wir dürfen jetzt den absolut glaubwürdigen, geprüften Aussagen dieser Zeugen wirklich vertrauen. Sie sind so super klar belegt, so fest formuliert. Und Jesus fordert uns jetzt auf, uns gewissermaßen in deren Fußstapfen hineinzustellen. Und in diesem Bewusstsein wollen wir auch in unsere Evangelisation hineingehen am 17. April. Wir sind die abgeleiteten Zeugen des Auferstandenen. Wir werben nicht für eine christliche Ideologie. Wir werben nicht für einen schnellen Gemeindebeitritt, sondern wir sind Zeugen einer Person, die mit aller Macht den Tod besiegt hat und die es für uns getan hat. Wir werben für eine Person, die ihr Leben in die Waagschale geworfen hat, um den Preis für unsere unendlich große Schuld vor Gott zu bezahlen. Und wir wollen uns in diese Zeugenreihe jetzt hineinstellen. Und auch diejenigen, die diese Predigten hören über den Download irgendwo im Internet, wenn sie nicht nach Hannover direkt kommen können, wenn sie nicht direkt einladen können in ihrem Umfeld, dann möchte ich Ihnen sagen, bitte beten Sie für diese Evangelisation. Unterstützen Sie diesen Dienst dadurch, dass Sie im Gebet mit dafür eintreten, dass Menschen zu dem lebendigen Jesus Christus finden und dass sich für Sie das Totenreich und der Tod aufschließt, weil sie dem glauben, der den Universalschlüssel dafür besitzt. Weil der eine Tote nicht im Grab blieb, wird kein Toter im Grab bleiben. Kein Toter. Sie werden alle raus müssen. Und die Bibel sagt sehr deutlich, nochmal, Hebräer 9, ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht Gottes. Sie werden alle raus müssen oder raus dürfen. Und diejenigen, die raus müssen, werden auf ewig gerichtet werden und verloren sein. Und darum kann sich kein Mensch dahinter verstecken, dass die Sache mit Jesus irgendwie nicht klar wäre. Sie ist eindeutig. Und weil das so ist, und ich bitte Sie, nehmen Sie das mit, ist der Grundton der Auferstehungsberichte welcher? Es ist der Ton einer überwältigenden Freude. Das ist der Grundton. Es ist nicht der Ton der Skepsis, es ist nicht der Ton des Fanatismus, es ist nicht der Ton der Verbissenheit, es ist nicht der Ton des Grübelns, sondern es ist der Grundton einer überwältigenden Freude. Und wenn Sie das Kapitel 1. Korinther 15 bis zum Schluss lesen, dann werden Sie auf diese herrlichen Verse 55 folgende kommen. Tod, wo ist dein Stachel, sagt Paulus. Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde ist aber das Gesetz, aber er weiß ja, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Und dann fährt er fort, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus. Alle Zeit. Es gibt Gewissheit mitten in der Welt des Todes. Es gibt Gewissheit mitten in der Welt der Angst. Es gibt echte Gewissheit. Und darum konnte Søren Kierkegaard, weil er Jesus kannte, weil er Jesus glaubte, auf seinen Grabstein, und das ist der Gegensatz zu Schwitters, auf seinen Grabstein eine völlig andere Inschrift setzen lassen. Wir werden Søren Kierkegaard nicht in allem, was er philosophisch gesagt hat, folgen. Aber Søren Kierkegaard ist ein Zeuge Jesu Christi geworden. Und er hat für seinen Grabstein ausgewählt eine Strophe des Liederdichters Adolf Brorsen. Und in deutscher Übersetzung lautet diese Strophe etwa so. Noch eine kleine Zeit, dann ist's gewonnen. Dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen. Dann will ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Auf dem anderen Grabstein stand der Satz, man kann ja nie wissen. Und auf dem Grabstein des großen Denkers Søren Kierkegaard steht diese Gewissheit, ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Ich komme zum Schluss. Die grausame Macht des Todes ist real, ist wirklich gebrochen. Das dürfen wir mit Sicherheit wissen aus diesen Versen. Schon allein geht es so deutlich hervor. Das heißt nicht, dass die Bibel den Tod verharmlost. Das hat auch Paulus nicht getan. Die Bibel gibt das zu, macht das deutlich. Ja, auch für Christen hat der Tod noch einen echten Schrecken. Denn keiner von uns ist diesen Weg vorher gegangen. Der Tod ist wie eine große, bedrohliche Klippe, auf die unser Lebensschiff zusteuert. So wie damals, als das Vorgebirge an der Spitze Afrikas die äußerste Grenze für die Schifffahrt war. Und deswegen nannte man dieses Vorgebirge auch das Kap der Stürme. Das Kap der Stürme, das war der Schrecken aller Seefahrer. Aber dann hat es einer geschafft. Er hat dieses Kap der Stürme umsegelt. Er hat diese Klippe umschifft, diese Klippe umschifft. Und er hat den Seeweg nach Indien entdeckt und damit die Schätze dieser Wunderwelt aufgetan. Und als ein König davon hörte, rief er aus, nun soll es nicht mehr Kap der Stürme heißen, sondern Kap der guten Hoffnung. Aus dem Kap der Stürme wurde das Kap der guten Hoffnung. Auf der großen Fahrt zur Ewigkeit, da gibt es auch so ein bedrohliches Vorgebirge. Da gibt es ein Kap der Stürme, das ist der Tod. Und wir Menschen fürchten uns zu Recht davor, weil an diesem Vorgebirge schon viele ganz elendiglich und verzweifelt zugrunde gegangen sind. Aber einer hat dieses schreckliche Vorgebirge souverän umsegelt. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Jesus hat die Klippe umschifft. Und dadurch ist sogar der Tod für uns nun nicht mehr das Kap der Stürme, sondern das Kap der guten Hoffnung. Sogar der Tod, weil Jesus den Weg frei gemacht hat. Und wenn Sie Jesus in Ihrem Lebensschiff haben, und wenn Sie Jesus das Steuer anvertrauen, dann wird er Sie auch an diesem Kap des Todes sicher vorbeibringen. Und das ist für Sie dann ein Kap der guten Hoffnung. Und er wird Sie sicher in den Hafen der Ewigkeit bringen. Er hat es versprochen. Und er lebt. Amen.